Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute zu Gast ist Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Frohböse. Er ist Professor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln und gibt sein Wissen darüber hinaus auf verschiedensten Wegen weiter. Während seines Studiums war er deutscher Vizemeister über 100 und 200 Meter und wurde im Jahr 82 Vierter über 200 Meter bei der Europäischen Halleneuropameisterschaft im Leichtathletik in Madrid. Professor Frohböse ist Autor und Co-Autor zahlreicher Bücher aus den Bereichen Sport und Gesundheit mit einem Fokus auf Prävention und Rehabilitation. Außerdem ist er mit seiner Formel Frohböse als YouTuber und Coach aktiv und regelmäßig zu Gast in zahlreichen deutschen Medien, unter anderem im Stern, in Men's Health, aber auch bei NTV oder in der ARD. Herzlich willkommen, Professor Frohböse. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Herr Kettler, ich grüße Sie ganz herzlich.
Wunderbar. Geht's Ihnen gut?
Es geht mir wunderbar, bis auf das trübe Wetter, weiß ich, aber ansonsten ist es wunderbar. Meine Form ist gut. Ich habe Corona genutzt, um auch sportlich noch etwas intensiver ein bisschen zuzulegen. Also alles ist gut.
Sehr schön. Haben Sie heute auch schon Sport gemacht?
Nein, ich habe heute noch nicht, weil ich bin an sich ein Abendsportler oder Nachmittagssportler. Ja. Also immer nach getaner Arbeit tut es mir am besten gut.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Sportlertypen.
Also ich würde das mal so sagen, ja. Es gibt ja diejenigen, die es natürlich am besten, und so sollte es immer sein, in den Terminkalender hineinbringt. Und da gibt es eben einige, die machen es lieber morgens, weil der Abend häufig ja auch gefüllt ist. Ich habe auch natürlich Zeitpunkte und Zeiträume, wenn ich abends auf der Bühne bin, wo ich natürlich deutlich eher morgens trainiere. Aber aktuell sind die Abende ja doch eben eher ruhig und verlaufen doch sehr familiär. Und dementsprechend mache ich es heutzutage eben eher abends, weil es mir dann besser in mein Zeitfenster passt.
Okay, ja. Jetzt sind Sie wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr unbedingt der Sprinter. Was machen Sie denn heutzutage an Sport?
Ja, also ich bin zwar immer, du kannst aus einem Rennpferd ein Brauereipferd machen, aber niemals aus einem Brauereipferd ein Rennpferd. So kann man es beschreiben. Also insofern, ich bin immer noch relativ schnell unterwegs, natürlich nie mehr so sprintmäßig. Aber ich bin irgendwann zum Ausdauerbereich gekommen, weil das ist ja Gesundheitssport par excellence. Und dementsprechend fahre ich relativ viel Rad, also Mountainbike und Rennrad, insbesondere an den Wochenenden, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Und in der Woche laufe ich dazu täglich immer so ein Stündchen, so 10, 12 Kilometer in einem ruhigen Tempo. Sehr häufig mit meiner Frau, weil die ist auch sehr stark. Aber wenn ich nochmal so ein bisschen erzähle, wie es mir ergangen ist, ja, Sie können sich vorstellen, aus einem Rennpferd, einem Sprinter, der es gewohnt ist, eben nur maximal 200 Meter zu laufen und plötzlich eine Stunde abzufordern, das war am Anfang langweilig für mich, das war blöd für mich, wirklich, weil, ach nee, das wollte ich nie haben, das hat mir damals auch immer schon während meines Trainings ziemlich, ist mir das auf den Zeiger gegangen, aber mittlerweile habe ich mich gewöhnt, ich werde niemals ein richtiger Ausdauersportler werden, dafür sind meine anatomischen, physiologischen Voraussetzungen einfach andere, aber mittlerweile ist es mir auch Spaß und Genuss bringend, ich bin nicht der Schnellste, aber sicherlich einer derjenigen, der in dem Alter immer noch relativ fit ist.
Das hat man schon so ein bisschen rausgehört bei den 10, 12 Kilometern in der Stunde. Das verrät ja auch schon ein bisschen was.
Okay, ja.
Ja, jetzt mag sich der ein oder andere Hörer fragen und ein bisschen wundern, wieso lädt der Philipp da jetzt einen Sportwissenschaftler ein? Das ist ja jetzt nicht zwingend irgendwie ein Management-Thema. Und die Frage würde ich einfach mal gerne an Sie weitergeben, weil vielleicht ist es ja doch ein Management-Thema, oder?
Also ich würde sagen, sogar sehr, weil Management beginnt immer beim Selbstmanagement, bei der Selbstführung. Ich kann nur andere gut führen, wenn ich mich selber gut führen kann. Da muss man wirklich sagen, ich bin ja auch deswegen genau sehr viel unterwegs, auch in großen Unternehmen, wirklich auch in großen DAX-Unternehmen, DAX-Konzernen, wo ich immer Führungskräfte an die eigene Nase packe und sage, hört mal Freunde, wenn ihr euch selber nicht vernünftig fühlt, was Gesundheit, Fitness, Leistungsfähigkeit betrifft, wie könnt ihr dann mit euren Arbeitgebern und Arbeitnehmern insbesondere auch vernünftig umgehen? Und deswegen gibt es da schon sehr enge Zusammenhänge und deswegen würde ich auch mich, oder freue ich mich auch, weil im Spitzensport machen wir ja auch nichts anderes als Management, natürlich unsere Sportler, weil auch da gibt es große Mannschaften, die ja geführt werden müssen, Teams, die geführt werden müssen und natürlich auch Individualsportler, die auch geführt werden müssen. Aber das gelingt mir in der Regel nur, wenn ich auch die richtige Sensibilität für die Probleme habe, wenn ich die richtige Ansprache habe, wenn ich die richtige Kommunikation führe. Und da muss ich immer bei mir selber beginnen. Wenn ich mich selber vernachlässige, zum Beispiel was die Achtsamkeit betrifft, dann bin ich auch nicht achtsam meinen Mitarbeitern gegenüber.
Mhm. Das heißt, das Thema Führung ist natürlich ein ganz wichtiges. Das liegt ja eigentlich auch gar nicht so weit weg, wenn man drüber nachdenkt, dass der Coach oder ein interner Coach natürlich auch relativ ähnliche Geschichten haben. Aber ich finde es trotzdem nochmal spannend. Jetzt haben Sie so viel angerissen. Mögen Sie nochmal kurz erzählen, was Sie so im Alltag eigentlich alles machen?
Ach ja, das ist schwierig. Ich bin letztendlich also ein bisschen so ein bunter Hund. Natürlich bin ich erstmal Institutsleiter an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das schon seit vielen Jahren. Ich bin Professor und Hochschullehrer. Das heißt, in den Semesterzeiten unterrichte ich natürlich. Zwar nicht mehr mit der hohen Intensität, wie es mal war, aber ich unterrichte auch noch immer gerne, insbesondere im Bereich Orthopädie und Traumatologie nach Sportverletzungen. Da ist so mein, hängt immer so ein bisschen mein Herz dran. Da forsche ich auch sehr viel. Forschung ist dann das nächste Thema. Das heißt, ich habe große Teams, die sich mit verschiedenen Themenbereichen auseinandersetzen. Wir forschen im Bereich der Produktentwicklung. So entwickeln wir Matratzen, Stühle, also auch Bürostühle sehr viel. Also wir sind sehr im praktischen Alltag unterwegs, was Produkte betrifft. Wir beschäftigen uns mit Konzeptionen. Wir machen große Konzepte und evaluieren diese Konzepte für Krankenkassen, fürs Gesundheitssystem, also für die Versorgung. Wir betreiben sehr viel Versorgungsforschung. Also wie kann man das System der Gesundheit weiterentwickeln in deutschen Landen? Ich habe eine Gruppe, die beschäftigt sich seit 4-5 Jahren mit dem Thema E-Sport, also mit dem Thema digitaler Sport. Und das ist natürlich gerade sehr breit in der Diskussion. Wird es olympisch, wird es nicht olympisch? Da beraten und betreuen wir alle großen Bundesliga-Teams, alle Clubs beispielsweise. Und natürlich beraten wir und betreuen wir eben auch ja viele große Institutionen im Sinne der Prävention und der Rehabilitation bei der Gesetzgebung, bei der Änderung von Normen oder Rechtsprechungen und so weiter und so fort. Also wir sind, wie gesagt, ein bunter Kasten hier bei mir im Institut der Hochschule. Ich habe zwei weitere Professorinnen an meiner Seite. Die eine macht sehr viel im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, weil da habe ich eine eigene Arbeitsgruppe aufgebaut. Und ich habe eine andere Kollegin, die sehr viel im kreativen, tänzerischen Bereich unterwegs ist und die sehr viel im Mimik- und Gestikforschungsbereich etwas macht. Zum Beispiel, wie verändert sich unsere Gestik und Mimik beim Lügen? Da kann man sich ganz vorstellen, verändert man sich. Und ja, da macht sie sehr, sehr viel. Also das kann man auch motorisch sehr schön sehen, wenn Lance Armstrong über seine Dopingkarriere berichtet, wo ist er wirklich mit der Wahrheit unterwegs und auch nicht. Ich mache sehr viel Bühnenprogramme. Ich mache auch Bühnenprogramme natürlich auch für Unternehmen, aber ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs mit den verschiedensten Programmlichkeiten. Ich habe so Themen wie Hurra, wir werden älter, Rücken verrückt, was er so alles braucht. Hauptsache, das Auto ist gesund, koch dich fit, was wir vom Spitzensport lernen können und so weiter und so fort. Also sehr verschiedenste Themen. Und ich bin Sachbuchautor. Also das ist so ein Hobby von mir. Schreibe halt immer relativ viele Bücher, so 2 Stück im Jahr. Bin gerade wieder an einem dran. Das wird heißen Stoffwechseljahre. Also Stoffwechsel und Wechseljahre vereine ich so ein bisschen unter dem Aspekt, okay, wird ab 50 alles schlimm.
Sehr schön. Ja, ich glaube, da ist deutlich geworden, dass das, was Sie eingangs gesagt haben, dass Sie ein bunter Hund sind und viele verschiedene Dinge machen, das ist mehr als erwiesen, würde ich sagen. Außerdem ist auch erwiesen, dass ganz klar eben die Brücke zum Management, zur täglichen Arbeit gegeben ist über verschiedene Produkte, die Sie herausbringen und über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement etc. pp. Ich habe von Ihnen den Satz gelesen, die Qualität der Pausen bestimmt die Qualität der Arbeit. Das fand ich auch einen sehr schönen Punkt und das Ganze vielleicht eben auch in Bezug zur Parallele Spitzensport, Spitzenmanagement. Ich glaube, da können Sie eine ganze Menge zu erzählen. Warum ist das so und was können wir da tatsächlich da aus dem Spitzensport lernen?
Ja, ich fange mal mit einem Satz an, der kommt erstmal sehr schön rüber. Sportler werden nur durch Pausen richtig gut. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Parallele, die ich auch zum normalen Arbeitsleben wirklich sehe. Wo ist die Pause im Arbeitsleben? Und jetzt gerade zu Corona-Zeit im Homeoffice verschwindet sie ja zunehmend. Und das ist nicht gut. Wir würden im Sport niemals Pausen machen. Auf Pausen verzichten. Niemals. Und das hat mich wirklich irgendwann mal sehr aufgeregt, als ich immer wieder gehört habe, dass viele Menschen sich beklagt haben, vor 10, 15 Jahren, wir sind überlastet, wir sind so gestresst und so weiter und so fort. Und wenn man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt, dann haben wir gar kein Belastungsproblem in unserer Gesellschaft, auch wenn das vielleicht sehr provokant klingt. Und so trete ich manchmal auch auf, sondern ich sage, wir haben kein Belastungsproblem, wir haben ein Regenerationsproblem, ein Pausenproblem. Und das kann ich sehr schön erläutern. Denn wir im Spitzensport, wir drehen ja jeden Tag immer an der maximalen Leistung. Wir versuchen sie immer zu erreichen, über die Grenze hinaus zu gehen. Das müssen wir auch, damit wir besser werden, damit wir Leistungsoptimierer werden. Das ist ja nun mal unsere Aufgabe. Und dementsprechend schaffen wir das, indem wir aber immer die passende Pause dazu mitdenken. Also wir denken nicht nur an die Belastung, sondern wissen immer genau, wie viel Pause brauchen wir danach, um diese wirklich extremste Belastung zu bearbeiten. Und damit kommt der Körper wunderbar klar. Denn mit höchsten Belastungen passt der Körper sich an. Er kann sich an alles in der Regel anpassen, wenn die Pause in der Länge und in der Qualität dazu passt. Und dazu haben wir im Sport natürlich sehr viele Erfahrungen. Wir wissen genau, nach einem Ausdauertraining, wie lange muss man die Pause machen? Nach einem Muskeltraining, wie lange brauche ich ungefähr? Und dieses auf den Alltag übertragen, sind wir doch gerade im Alltag sehr unterwegs, indem wir alle die weiße Fahne hissen müssten, indem wir wissen oder eben nicht wissen, wie geht man mit der Pause um? Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie es schaffen, wenn sie abends nach Hause kommen, dann wieder am anderen Morgen wieder der Alte zu sein, nämlich bei 100%. Und das ist im Sport ja wichtig. Wir müssen es schaffen, jetzt kommt nochmal die Parallele zum Arbeitsleben, wir müssen es schaffen, jeden Samstag um 15.30 Uhr maximale Leistung zu erbringen. Und das muss, weil die Arbeitnehmer bei uns sind, unsere Sportler, dafür müssen wir eben als Arbeitgeber sorgen. Und da tun wir eben alles. Aber natürlich eben nicht nur unter dem Aspekt, dass das Individuum davon große Vorteile hat. Nee, auch wir als Sportclub, als Unternehmen. Stellen Sie sich mal vor, so ein Ribéry, ja, der kennen die meisten, ja. Ja. Der war mal 55 Millionen Euro in der Spitze wert. Und wir haben ihn verkauft für 5 Millionen. Was das für ein Verlust ist. Wir haben aber unheimlich lange an ihm festgehalten, weil wir genau wussten, wir können ihn nicht mehr teuer verkaufen. Deswegen haben wir wahnsinnig viel investiert in ihn, um seine Leistungsfähigkeit trotz allem, trotz seines Alters noch zu erhalten. Und das machen wir mit jedem Sportler, dessen Leistungsfähigkeit erhalten auf höchstem Niveau. Und dafür müssen wir führen lernen, indem wir nämlich loslassen können, indem wir genau wissen, wann setze ich wen wie ein. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir genau, wie stimme ich Arbeit und wie stimme ich Pause und Regeneration aufeinander ab.
Das liegt auf jeden Fall nahe, wenn man sich das so aus ihrem Mund anhört. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass den meisten Leuten das gar nicht so bewusst ist. Klar weiß man, man braucht eine Pause. Am besten Frühstückspause, Mittagspause und abends. Ja, dann macht man auch mal ein bisschen was Schönes. Ja. Aber gerade das richtige Maß zu finden, ich glaube, das ist ein Ding, womit ja die meisten eigentlich gar nicht in Berührung gekommen sind und was man irgendwie, zumindest auch aus meiner Erfahrung, gar nicht beigebracht bekommt.
Ja, wenn ich Sie zum Beispiel fragen würde, Herr Kettler, wie lange können Sie diesen Job, den Sie aktuell machen, noch machen? Dann kommen Sie doch ins Grübeln.
Und ich habe keine Antwort.
Auch viele Menschen ins Grübeln kommen. 5 Jahre, 7 Jahre. Und wenn Sie mal überlegen, was Sie nun für eine Strecke im Leben vorhaben, dann ist es wirklich echt fragwürdig, was wir aktuell tun. Und das würden wir im Sport niemals tun. Wir verbrauchen doch nicht unsere Schätze, unsere Ressourcen, weil wir wissen, wir haben doch noch unheimlich lange eine Strecke der sportlichen Karriere vor uns. Wir wollen die Wertigkeit, also zum Beispiel die Ablösesumme, wie ja immer so gesagt wird, schön auf höchstem Niveau halten. Und dafür müssen wir garantieren, dass wir, solange wir im Arbeitsleben stehen, immer maximale Leistung erbringen können. Und dafür investieren wir eben sehr viel und dazu gehört die Pause. Und glauben Sie mir, das ist die wichtigste Aufgabe, die eben nicht nur der Sportler hat, sondern wir alle in unserem Leben haben. Wir müssen jeden Tag maximale Regeneration schaffen. Jeden Tag. Ein Beispiel. Wenn wir morgens, wie heute Morgen, wenn wir aufgestanden sind, klingelt der Wecker und wir stehen auf und dann verbrauchen wir in unserem Alltag Ressourcen. Wir werden schlechter, wir werden müde, wir verbrauchen Kohlenhydrate und Energie. Und die tanken mal zwischendurch mal nach, aber wenn wir abends nach Hause kommen, sind wir kaputt, sind wir erschöpft. Wir haben nicht mehr die Leistungsfähigkeit des Morgens, in der Regel. Und das ist doch jetzt die wichtigste Aufgabe, dass wir jetzt den Schalter umlegen und nicht weiter verbrauchen, sondern jetzt sofort beginnen, Regeneration einzuleiten, damit wir am anderen Morgen, wenn der Wecker wieder klingelt, wieder der Alte sind, wieder 100% des Akkus haben. Das ist nichts anderes. Das ist das schöne Bild, was ich immer nutze. Was machen wir jeden Abend mit unserem Handy, mit unserem Smartphone?
Das stecken wir in die Steckdose. In die
Dose. Ja. Wir stecken in die Dose, genau. Damit am anderen Morgen 100% Akkuladezustand wieder vorhanden ist. Und wir wissen doch, wie verrückt wir werden, wenn wir nur mit einem Akku mit 50% an unserem Smartphone den Arbeitsalltag beginnen. Wie sollen wir schaffen? Wo ist das Kabel? Wo ist das Ladekabel? Wo kann ich aufladen? Und so weiter und so fort. Und wie gehen wir mit uns selber um? Wir starten sehr häufig mit einem Akku, der nicht voll ist, der absolut verbraucht ist. Und das können wir uns mal leisten. Aber auf die lange Strecke des Lebens ist das Aufladen des Akkus jeden Tag die wichtigste Aufgabe für die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz, aber auch für Fitness und Gesundheit.
Das ist ein starkes Zitat. Ich denke, das könnte ja eigentlich das Motto der Folge werden und sollte natürlich eigentlich auch das Motto einer jeden Führungskraft sein. Und natürlich sollte es jeder Arbeitnehmer für sich sich dick hinter die Löffel schreiben, wie man so schön sagt.
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Also es ist erstmal eine Aufgabe natürlich der Führungskraft anzuleiten, auch zu unterstützen und dementsprechend nicht argwöhnisch auf Pausen oder mal auf Auszeiten blicken. Aber jedes Individuum, jeder von uns ist ebenfalls dafür verantwortlich, nicht Fehler zu Hause zu machen, weil es ist 24/7, ja, und nichts anderes. Und dementsprechend, wenn ich am Arbeitsplatz erschöpft nach Hause komme, dann ist es umso wichtiger, dass ich mal die richtigen Maßnahmen ergreife, damit ich wirklich auch wieder meine Gesundheit erhalte. Dafür bin ich dann auch verantwortlich.
Absolut, da haben Sie ja schon wieder viele spannende Punkte gesagt. Also einerseits hat man das ja immer wieder, dass man hört, Führungskräfte haben kein Verständnis für Pause, gucken, wenn einer eine Minute zu lange macht und stehen mit dem Stopp oder neben und sowas. Das sind natürlich sehr, sehr merkwürdige Verhaltensweisen. Und es zeigt einmal mehr, wie wenig genau dieses Bewusstsein überhaupt da ist für die Pausen.
Genauso ist es, weil wir Pause immer als unproduktive Zeit betrachten. Das ist sie aber nicht, sondern sie ist Auftanken. Pause lädt uns wieder auf. Schauen Sie doch mal Kinder beispielsweise, die nehmen sich die Pausen selber. Hunde, Tiere, alle nehmen sich die Pausen selber. Vielleicht um das physiologisch noch mal einmal ganz kurz zu erklären. Ich hoffe, ich schweife nicht.
Gerne. Alles gut, gerne.
Es gibt physiologische Phasen im Körper, wo wir eben nicht in der Lage sind, 100% Leistung zu erbringen. Wir haben zum Beispiel große Probleme im Spitzensport, dass wir natürlich Fernsehsportler geworden sind. Das bedeutet also, dass wir uns nach Fernsehzeiten richten müssen. Wenn zum Beispiel Klitschko die ganze Zeit betreut, wenn Klitschko zum Beispiel um 23 Uhr abends geboxt hat, dann ist das normalerweise Schlafenszeit und nicht Boxzeit. Ja? Das heißt, wir müssen Maßnahmen ergreifen, um Leistungsfähigkeit dann trotz allem entwickeln, obgleich der Körper nicht das möchte. Er will es nicht. Wie gesagt, da Klitschko nur 2 bis 3 Mal im Jahr geboxt hat, ist das nicht schlimm. Aber das jeden Tag zu machen, gegen die biologische Uhr zu arbeiten, indem man hier noch ein Energietrink, hier noch ein Tablettchen, hier noch ein Nahrungsergänzungsmittel, hier noch ein Käffchen nimmt, um alles zu übertünchen an Müdigkeit und an Erschöpfung, das ist eben das, was wir so falsch machen. Und dementsprechend haben wir im Alltag Rhythmen, die alle 70 bis 90 Minuten ticken. Das heißt also, nach 70 bis 90 Minuten fährt die Herzfrequenz runter, geht der Blutdruck runter, geht sogar die Körpertemperatur ein wenig runter. Und das ist die Phase, die wir dann, die dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten, wo wir dann vor dem Rechner sitzen und sagen, boah, jetzt fallen mir die Augen zu, ich brauche mal Gummibärchen oder Schokolädchen. Ja? Also diese Phasen kommen etwa alle 70 bis 90 Minuten vor. Die sind völlig physiologisch. Völlig normal. Und die gilt es zu beachten, nicht darüber zu arbeiten. Ich weiß, das geht nicht immer, aber diese Momente einfach mal wahrzunehmen, Achtsamkeit in diesen Momenten einfach für sich selber aufzunehmen, das ist wichtig. Wir sind nicht in der Lage, 100% dauerhaft eben zu tuckern. Nein, wir tuckern in Rhythmen, in biorhythmischen Prozessen, und das im Tagesverlauf von 70 bis 90 Minuten.
Das war schon wieder sehr, sehr viel Input. Ich fasse nochmal kurz greife ein, zwei Punkte nochmal auf. Das eine ist eben, dass wir uns einmal darüber bewusst sein müssen, dass es so ist und dass wir, wie Sie gesagt haben, mit Schokolade, Kaffee etc. pp. Zwar da dieses Tief ein bisschen wegbügeln können, aber uns eigentlich gar keinen Gefallen damit tun. Und das andere ist einfach die Erkenntnis, dass es halt ein Auf und Ab ist und dass es eben keine Gerade ist, die durch den Tag durchfließt. Das finde ich ist schon mal relativ viel, wenn man sich das genau vor Augen führt. Darüber hinaus haben sie uns verraten, dass der Körper einem durchaus sagt, wann er eine Pause braucht. Aber Achtsamkeit ist dann das große Stichwort häufig. Übersehen wir es oder wollen es nicht wahrhaben und haben natürlich vielerorts auch die Kultur, dass wir uns das gar nicht erlauben dürften, weil einer hat halt immer das Auge auf den Kollegen, sage ich mal. Wenn der sich jetzt schon wieder ein Päuschen gönnt, nach 70 Minuten, wenn das eben sein Rhythmus ist, dann ja, fühlt er sich ein bisschen komisch, fühlt sich ein bisschen schlecht und traut sich gar nicht, die Pause wahrzunehmen, obwohl er es ja eigentlich auch festgestellt hat. Das heißt, wir müssten theoretisch ja hingehen und da ein vollständiges Umdenken herstellen, damit dieser Platz überhaupt geschaffen werden kann.
Ja, also genau so ist es. Und wenn wir, das ist ja auch ganz wichtig, Pause ist wirklich Pause. Und das heißt nicht, dass ich wegpenne, dass ich so nett machen muss. Das ist auch, wissen wir ja auch, das ist gar nicht nötig. Mhm. Pause heißt aus der jeweiligen Arbeitssituation heraus. Und Pause heißt für mich beispielsweise, wie verbringen die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen normalerweise in der Kantine den Alltag, indem sie rumsitzen und quatschen über die Arbeit? Mhm. Oder man holt das Handy raus, und das sehe ich ganz oft bei Führungskräften. Wenn ich unterwegs bin, in Vorträgen mache ich das sehr oft, indem ich sage, okay, wir machen ein Viertelstündchen Pause. Hm. Was wird dann gemacht? Handy raus, telefoniert. Handy raus, im Internet geguckt, was ist passiert. Mail anschauen und so weiter und so fort. Das ist nicht Pause. Hm. Pause ist wirklich rausgehen, frische Luft tanken, vielleicht über körperliche Aktivität viel schneller zu einem Erfolg zu kommen. Das ist sicherlich gegeben und das würde ich mir auch immer wünschen. Pause und Entspannung darauf zu warten, im Sessel fällt ja auch schwer, vor allen Dingen, wenn man den Kopf so voll hat. Nein, es ist viel einfacher, das mit einer körperlichen Aktivität zu verbinden, indem man zum Beispiel mal wirklich nach einer langen Sitzung dann mal wirklich eine Stehung oder sogar einen Treppengang macht, um dann den Körper wieder zu aktivieren. Auch das ist Pause. Ja, es ist nämlich weg von der stoischen Verharren in einer Körperposition und der Befähigung des Körpers, wieder Stoffe auszutauschen, durch Blutung zu erhöhen und dementsprechend mehr Sauerstoff an die Stelle heranzubringen, wo es benötigt wird. Auch das ist Pause. Das heißt also eine Veränderung des Prozesses, nämlich Hinführung wieder zu einer Ausbalancierung. Nämlich das Verbrauchtes weg, Frisches wieder rein, sodass sich die Milieus im Körper wieder verändern. Das heißt also, Pause hat nicht nur etwas damit zu tun, dass ich die Augen schließe. Nein, Pause hat etwas damit zu tun, dass ich die richtige Maßnahme ergreife, um den Körper wieder psychophysisch zu regulieren, wie ich das immer wieder sage. Das heißt also, Psyche und Physis zu harmonisieren und auszubalancieren, dass die Melodie des Körpers wieder schön anzuhören ist.
Das ist ein sehr schönes Bild. Ich glaube, da waren ja auch viele sehr praktische Dinge dabei. So einen kleinen Treppengang, den kann man eigentlich immer mal wieder in der Pause mit unterbringen. Wie ist denn das Zusammenspiel von Zeit und Maßnahme und wie bringt man das am besten jetzt in so einem Arbeitsalltag in einen Rhythmus? Also Sie haben ja eben gesagt, 15 bis 20 Minuten hat man ja so ein kleines Tief. Muss man dann 15 bis 20 Minuten Pause machen oder wie verhält sich das? Und mache ich dann jedes Mal einen Treppengang oder?
Also ideal ist dann natürlich, wie gesagt, dass ich mich kurz aus dieser Arbeitssituation entferne. Das ist das Wichtigste. Aber dann nicht in eine andere Arbeitssituation stürze, sondern wirklich auch die Gelegenheit nehme, vielleicht nur zum Kollegen zu gehen und wirklich mal über das Wetter, über schöne Dinge zu quatschen. Oder sich wirklich auch mal hinzulegen, die Augen zu schließen. Oder wenn es ganz schlimm ist, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt wirklich erschöpft oder richtig kaputt oder sogar gestresst, dann ist eine intensive körperliche Aktivität das Beste. Das heißt also, je mehr ich das Bedürfnis habe, je kaputter, je erschöpfter, je müder und je gestresster ich bin, umso intensiver sollte die Maßnahme sein. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, wenn ich zum Beispiel richtig kaputt bin, hört sich zwar komisch an, dann gehe ich am besten 4 Etagen im Treppenhaus hoch, renn wieder runter, renn nochmal hoch und renn wieder runter. Und dann ist der Körper zwar erschöpft körperlich, aber alle Stoffwechselprozesse sind hochgefahren, alles ist in Wallung. Und bringt sofort auf ein anderes wieder Leistungsniveau, so kann man sich das vorstellen. Und ich würde mir natürlich auch vorstellen, dass wir wirklich auch jetzt im Homeoffice regulär eine Mittagspause machen. Und diese Mittagspause auch wirklich dazu dient, eine Pause gemacht zu haben. Also raus an die frische Luft, da haben doch jetzt gerade tolle Gelegenheiten dazu, wirklich einen Spaziergang zu machen. Und dementsprechend heißt das für mich, im Alltag eben diese 5 bis 10 Minuten, das reicht in der Regel aus.
Ja.
Und dann immer mal zwischendurch eingepflochten. Das haben da Raucher in Anführungsstrichen ja den Vorteil, dass sie das sowieso per se machen. Mhm. Wir alle anderen müssen uns dazu zwingen, diese Pause eben wahrzunehmen. Ja, raus, kurzes Pläuschen, kurzes Quetschchen halten, Kaffee holen, irgendwas ganz völlig anderes machen, wieder zurück. Und mittags, wie gesagt, einen etwas intensiveren, längeren, qualitativ hochwertigeren Pause einfach zu machen. Das heißt wirklich weg vom Arbeitsplatz, halbe Stunde bis eine Stunde wirklich raus und dann wieder hinsetzen. Und das Gute ist, wir wissen aus vielen Studien, dadurch steigert sich sogar die Leistungsfähigkeit wieder am Nachmittag, wenn wir das gemacht haben. Viel mehr Produktivität erreichen wir, als wenn wir durcharbeiten würden.
Wahnsinn. Also viele denken natürlich, verharren dann am Platz und sagen, ich muss das unbedingt fertig machen. Dabei wäre es viel effizienter dann unterm Strich sogar, wenn man sich die Pause gönnt und dann mit frischem Kopf die Arbeit wahrscheinlich auch viel schneller und unterm Strich qualitativ hochwertiger erledigt bekommt.
Also genauso ist es. Also da wir müssen uns wirklich davon lösen, dass viel Arbeit dadurch ein positives Element ist, indem ich viel vor dem Computer sitze. Nein, es geht um Effizienz. Und aber hier auch um Selbsteffizienz. Und da sind Sportler natürlich die Besten. Ja? Mhm. Mit höchster Effizienz, mit höchster Qualität, die wir im Training haben, versuchen wir Umfänge zu reduzieren. Denn Sie können sich vorstellen, wenn wir 80 Leistungsspiele haben, wenn wir Champions League, Deutsche Meisterschaft, Pokalfinale und so weiter und so fort haben, haben wir 80 Spiele und haben darüber hinaus Trainingssituationen. Dann können wir nicht über Umfänge agieren, sondern müssen über Qualität agieren. Das heißt, wir müssen die Qualität der Pause und die Qualität der Belastung viel mehr in den Mittelpunkt rücken, weil wir eben die Zeit für eine Ausdehnung von Arbeitsprozessen und von Pausenprozessen einfach nicht haben. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, die Qualität der Pause und die Qualität der Belastung sollte in den Mittelpunkt rücken. Und deswegen, beides geht nur harmonisch miteinander. Habe ich eine hohe Qualität der Pause, werde ich sofort eine hohe Qualität im Arbeitsprozess haben und kann damit den Umfang unmittelbar reduzieren. Wir dehnen einfach deswegen auch nur aus, weil wir in der Zeit nicht effektiv genug sind.
Auch das ist nochmal ein Satz, den man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen sollte, dass man letztendlich über die Länge der Arbeit nur das kompensiert, was man vorher eben nicht effizient und nicht qualitativ hochwertig hinbekommen hat. Und das wiederum in der Folge, dass man keine vernünftigen, angemessenen Pausenzeiten sich genehmigt hat quasi.
Genau, deswegen, der Sportler wird nur durch die Pause richtig gut. Und das gilt für uns auch im Arbeitsfeld. Wir können nur eine gute Arbeitsqualität abgeben, indem wir regelmäßige Pausen dazwischen machen.
Wie macht man denn richtig Feierabend? Weil das ist ja dann der andere Part des Alltags. Nicht nur die Pausen während der Arbeit, sondern eben, was ist eine gute Feierabendbeschäftigung? Ich nehme an, Chips und Fernsehen ist es nicht zwingend.
Also Sie haben ja da gerade einen Begriff genutzt, den ich ja immer wieder gerne anwende. Feierabend. Das ist ja ein wunderbarer Begriff. Ne? Feierabend ist ja genau das, was wir uns alle wünschen würden, nur wir machen es nicht. Mhm. Wir haben also früher nach getaner Arbeit, wenn ich mich so an die alten Produktionsprozesse meines Vaters noch erinnere, der kam nach Hause und das Arbeitsende wurde durch eine Glocke eingeleitet. Ja? Mhm. Und alle ließen alles fallen und gingen nach Hause. Und das gab ein klares Signal und das sollten wir uns alle vornehmen. Das ist ein klares Signal vom Wechsel von Arbeit zu Freizeit geben sollte. Ist es entweder die Glockenuhr, ist es der Wecker, wie auch immer. Es ist ein Termin, es sollte fix und festgelegt werden. Es kann mal die Ausnahme geben, aber es darf niemals schwammig sein. Der Feierabend muss sich immer in einem Zeitfenster von maximal 60 bis 90 Minuten bewegen. Ansonsten macht es keinen Sinn, weiterzuarbeiten. Also wir brauchen alle einen Feierabend, den wir vorher definieren. Das ist schon mal das eine. Das Zweite ist, der Feierabend muss natürlich auch so gestaltet werden, dass er feierwürdig ist, dass er also mich wirklich in die Situation versetzt zu regenerieren. Und da auch ein paar Tipps dazu. Das beginnt beispielsweise damit, wie fahre ich wieder runter? Im Sport machen wir ja einen Cooldown. Ein Cooldown heißt ja, dass wir den Körper nach getaner Arbeit, die uns ja manchmal aufgeregt hat, vielleicht hatten wir Telefonate oder Chats oder wie auch immer, die anstrengend waren, dass wir runterkommen müssen. Und da machen wir in der Regel ein Auslaufen, ein Cooldown. Das heißt, wir nutzen leichte, moderate körperliche Aktivität, um runterzukommen, um abzukühlen, um den Hitzkopf loszuwerden. Und das machen wir eben durch ganz langsames Joggen, durch Spazierengehen, durch eine Gemeinschaftsrunde auf dem Rad, wie auch immer. Aber das sollten wir uns auch alle vornehmen, nicht nur jetzt im Homeoffice, sondern auch später, wenn wir in die Normalität des Arbeitens wieder zurückkommen, dass wir einfach einen Cooldown-Prozess unmittelbar als Einleitung für den Feierabend genießen. Ich gehe dann eine Stunde laufen, am Gebüsch vorbei, so 20 Minuten später sind die Sorgen des Alltags nicht mehr da, weil sie kann sie nicht festhalten. Und das geht letztendlich allen so. Wir atmen dann die Sorgen weg. Und das muss nicht Sport sein, aber sollte eine gewisse Form der körperlichen Aktivität sein. Dann geht es natürlich auch mal als Essen und Trinken. Am Abend wird der Körper und in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Er braucht Proteine. Und Proteine heißt, dass wir hochwertige Proteine auf den Teller bringen sollen, weil ohne Proteine regenerieren wir nicht. Und das bedeutet, Aufbau, Umbau, Regeneration, Reparatur findet am Abend und in der Nacht statt. Und da brauchen wir eben diese essentiellen, wichtigen Aminosäuren, die die Proteine zusammensetzen. Das sind Käseprodukte, Milchprodukte, Tofu, Soja, Hülsenfrüchte, aber natürlich auch Fisch oder Fleisch. Kohlenhydrate am Abend braucht der Organismus nicht mehr, die braucht er am Tag. Weil am Tag muss er Energie leisten, Kraftleistung erbringen. Dafür braucht er die Energieträger, nachts und abends braucht er die Baustoffe. Also morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. Das ist der Rhythmus der Ernährung. Und da sollte ich auf jeden Fall auf alle leeren Kalorien am Abend verzichten, weil die bieten nichts als Baustoff, reparieren und regenerieren nichts, sondern sie sind nur leere Kalorien und lassen letztendlich das Hüftgold wachsen. Wichtig ist, dass wir den Flüssigkeitshaushalt ein wenig generieren. Da bitte eben nicht nach getaner Arbeit zu der altbewährten Pulle greifen, weil man hat es ja verdient, man hat sehr viel getan, auch zur guten und teuren Rotweinflasche. Dann vielleicht nicht, wenn man viel getan hat, sondern genau dann, wenn man nichts getan hat, dann sollte man sie sich gönnen. Warum? Weil Alkohol behindert Regeneration. Und deswegen lassen wir auch das vielleicht nochmal eine kleine Ecke zum Spitzensport. Wir lassen unsere Sportler am Abend nach getaner Arbeit, nach einem Spiel in der Regel nicht Alkohol trinken, weil die Regeneration dann länger dauert. Und genau deswegen machen wir es, und das sollten wir uns alle auch so ein bisschen ins Gebetbuch schreiben, nicht jeden Abend eben zum Glas zu greifen, weil wir dadurch eben Regenerationsprozesse verlangsamen. Und insbesondere, wenn wir erschöpft sind, wenn wir sagen, ich bin urlaubsreif, ich bin müde, endlich Freitag, genau dann dürfen wir es nicht tun und den Körper weiter belasten mit derartigen, auch wenn sie noch so teuer und rot und lecker schmecken, barrikmännlich, es sind Gifte und die müssen aus dem Körper raus.
Da haben Sie nochmal das große ganze Zusammenspiel aufgezeigt, also Ernährung einerseits, Bewegung andererseits. Sie haben voll.
Beides muss stimmen, so ist mein Motto ja immer und da ist es auch, es gehört beides zusammen.
Dazu haben Sie die Psyche eben auch nochmal kurz angerissen. Wie spielt die denn in diesem ganzen Zusammenhang dann nochmal mit? Was tut der Sport für die Psyche, was tut die Ernährung für die Psyche und wie ist der Umkehrschluss?
Also letztendlich ist es so, dass wir auch hier über die Qualität nachdenken müssen. Denn schauen Sie mal, wenn wir mit unserem Auto, was wir hegen und pflegen als Deutsche, vor die Tankstelle fahren, dann überlegen wir uns ja schon, was tanken wir eigentlich? Tanken wir E10 oder was machen wir? Und was wir häufig auf dem Teller haben, ist eher unterirdisch. Ja, weil es genau den Bedürfnissen natürlich unseres Organismus nicht entspricht. Natürlich darf der Genuss nicht auf der Strecke bleiben, keine Frage. Ja, sind wir wieder bei der Psyche. Ich muss mich ja schon belohnen. Aber ich darf nicht in einen dauernden Belohnungsrausch verfallen, sondern ich muss auch die Funktion beachten. Und Essen hat eine Funktion, genau wie Trinken eine Funktion für den Körper hat. Du bist, was du isst. Es müssen Aufbauprozesse stattfinden, es müssen Reparaturprozesse stattfinden. Und je älter man wird, umso wichtiger wird das. Umso erschöpfter man ist, umso wichtiger wird das. Nicht umsonst schicken wir bei unseren Sportlern immer zum Beispiel einen Koch mit, weil es so essentiell ist, auch für die Psyche. Denn wir wissen ja, dass bestimmte auch regulative Prozesse, Stressoren sich unmittelbar daraus ergeben, dass wir zum Beispiel den Körper nicht mit dem versorgen, was er wirklich benötigt. Ja, und das führt zu internen Stressoren, weil es zu einer Imbalance führt, die dann wiederum Signale ans Gehirn als Stressoren wiederum sendet und wir dann deutlich weniger entspannt werden, wenn wir auch das Falsche essen. Das bedeutet, auch wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben, auch das ist letztendlich ein riesiger Stressor für unseren Organismus, weil er uns erstens nicht vernünftig abkühlen kann und zum Zweiten dann die Nährstoffe und Vitalstoffe nicht dorthin transportieren kann, wo man es denn benötigt. Also Essen und Trimmen für die Psyche ist letztendlich wie ein Zwillingspärchen. Wir brauchen beides, um uns wirklich auch zu entspannen und zu regenerieren. Psychophysische Regulation habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Genau. Man kann diejenigen, die weit unten sind, hochholen, indem man ihnen Glückshormone verschafft, indem man ihnen Aktivitätshormone verschafft, wieder sie ein bisschen aus der Lethargie möglicherweise oder einer depressiven Verstimmung in den dunklen Wochen und Monaten des Jahres hochholt. Oder diejenigen, die völlig überschießend sind, hyperaktiv, gestresst, runterholt. Auch das macht letztendlich körperliche Aktivität. Und da wissen wir doch alle, wie gut das tut, nach getaner Sporteinheit, wenn wir dann auf der Couch sitzen und sagen, ach, hat mal wieder richtig gut getan, sich mal so ein bisschen auszupowern. Genau das ist es. Körperlichkeit reguliert psychische Reaktionen auf wunderbare Art und Weise.
Das ist ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit neigt sich leider dem Ende entgegen. Ich hätte wahrscheinlich noch 200 Fragen und ja, finde es fantastisch, welche Themengebiete wir alle abgedeckt haben. Ich sage an der Stelle schon einmal vielen herzlichen Dank. Was haben Sie uns heute alles Schönes mitgebracht? Einerseits haben Sie die Parallele aufgezeigt zwischen dem Spitzensport und der täglichen Arbeitswelt. Sie haben nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Pause zu machen und ja darauf, wie sehr wir das häufig übersehen und wie falsch damit unter auch die Wahrnehmung ist. Sie haben uns gesagt, dass Achtsamkeit ein wichtiger Schlüssel ist, weil unser Körper uns durchaus verrät, wann es soweit ist, dass wir eine Pause machen. Darüber hinaus haben Sie uns einige Ernährungstipps gegeben. Ich finde, das war schon ein ganz wunderbarer Ernährungsplan. Morgens Kohlenhydrate, mittags nährstoffreich und abends eben Proteine für die Regeneration. Wie man einen Feierabend gescheit gestaltet, dass man ihn einläutet, über ein Ritual, über eine Glocke, wie auch immer, aber so, dass es eben ein klarer Übergang ist von Arbeit zu Freizeit und dass man dann mit einem Cooldown sowohl den Kopf als auch den Körper ein wenig wieder in Gleichklang bringen kann. Dass der Alkohol zwar ein Genussmittel ist, was man sich durchaus hin und wieder gönnen kann, aber eben dann, wenn es dem Körper gut geht und nicht auf den ohnehin schon gestressten und müden Körper noch obendrauf. Bestimmt habe ich noch zwei, drei Sachen vergessen, aber ich fand, das war schon wirklich sehr, sehr gehaltvoll und bin super froh, dass Sie heute zu Gast waren. Jetzt geht's vielen wahrscheinlich so wie mir. Wir haben vieles gelernt, aber es sind noch viele Fragen offen. Und Sie haben jetzt eben auch schon angedeutet, dass es da das ein oder andere Büchlein von Ihnen noch gibt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Verraten Sie unseren Hörern doch bitte nochmal, wo man Sie überall finden kann und was Sie vielleicht gerade in diesem Arbeitskontext als weitere Leseempfehlung noch abgeben würden.
Also ich habe dazu ein Buch geschrieben, das heißt Power durch Pause. Es ist bei Gräf und Unze erschienen und es ist letztendlich mal so ein bisschen ja eine Lobhymne an die Pause und eine richtige Wertschätzung, aber vor allen Dingen auch mal eine Darstellung, wie man Pause richtig gestaltet und warum sie wirklich für uns alle eine der wichtigsten Lebenselixiere unseres Lebens ist. Wer mehr wissen möchte, kann mir sehr schön folgen auf meinem YouTube-Kanal Formel Frohböse. Dort erzähle ich immer wöchentlich ein bis zwei Sachen rund um Bewegung, Ernährung und Regeneration. Immer so mit kleinem Augenzwinkern, aber doch mit sehr viel praktischen Informationen. Ich habe relativ viel Bücher geschrieben, die alle bei Amazon zu finden sind. Und insofern, wenn Sie mir einfach ein wenig folgen, würde ich mich sehr freuen. Und bei LinkedIn bin ich natürlich auch, also von daher gesehen, immer jederzeit auch hier Fragen an mich.
Wunderbar. Tolles Angebot, vielen Dank. Ja, wir werden natürlich auf jeden Fall Power durch Pause nochmal verlinken, den einen oder anderen Link ohnehin noch mit in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann den Professor Frohböse auf jeden Fall auch finden. Ja, das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke Ihnen, Professor Frohböse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn ihr, liebe Hörer, noch irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an die info@m-x-m.net. Folgt auch uns gerne in den sozialen Netzwerken. Da werden wir natürlich auch nochmal auf die Folge hinweisen. Und da findet ihr sicherlich auch ein, zwei Links. Wie gesagt, vielen Dank, Professor Frohböse.
Sehr gerne und bleibt fit, ne?
So machen wir es. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön, bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.